Ich begrüße euch auch ganz herzlich wieder zu diesem Gottesdienst in dem wunderbaren Namen Jesus Christus. Ja, mir fällt es auch immer wieder auf, was du gesagt hast. Dein Enkelkindchen, glaube ich, habe ich so verstanden, ist schon zehn Jahre alt geworden. Und dann fällt bei vielen von uns fällt dann so extrem heftig auf, dass wir dann halt 10 Jahre älter geworden sind. Und das geht ganz schön schnell. Ich glaube, umso älter man wird, umso schneller geht es dann auch. Das ist so ein Naturgesetz, was ja viele Leute mir bestätigt haben und ich kann es auch nur bestätigen. Genau. Ja, das Leben hier auf dieser Erde, es ist ein Hauch. Ein Rauch steht irgendwo in den Psalmen, steht in der Bibel, in Gottes Wort. Und das wird uns halt auch immer wieder so bewusst. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, was wir vorhin gesungen haben, geht raus und predigt das Evangelium. Das ist der Auftrag, den wir bekommen haben. Und das ist einfach auch ein wunderschöner Sinn des Lebens, dass wir rausgehen dürfen, den Menschen erzählen dürfen, wie groß und wie mächtig, wie wunderbar und wie liebevoll und wie heilig unser Gott ist. Amen. Ja, den Predigtext finden wir in Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ich glaube, viele hier im Saal kennen diesen Vers. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging wie mir damals. Als ich vor vielen Jahren diesen Vers zum ersten Mal gesehen habe, ich habe mich schon gefragt, wo bin ich hier eigentlich dabei? Wo ist mein Part? Was kann ich dazu beitragen zum Wollen und auch zum Vollbringen? Wo ist denn da eigentlich mein freier Wille? Also ich bin doch der sich doch entscheiden muss. Außerdem haben wir uns da schon darüber unterhalten, dass Gott doch keine Marionetten erschaffen hat. Also mir war das alles so ein bisschen suspekt. Und nachdem ich diesen Vers so ein bisschen auseinandergenommen habe, von links nach rechts, von oben nach unten gelesen habe, zu dem Entschluss gekommen, dass Gott derjenige ist, der handelt, von dem aller Reichtum kommt. Und so kam mir der Gedanke, wenn Gott das alles bewirkt, kann ich mich doch eigentlich gemütlich aufs Sofa legen und abwarten, mal sehen, was passiert. Oder anders gesagt, ich persönlich hätte mich die ganzen Jahre bis zu meiner Bekehrung, damals am 7. November 2014, 11 Jahre schon, aufs Sofa legen können, weil Gott alles macht, alles bewirkt. Überraschung, eigentlich total entspannt, oder? Und doch hat mich Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth eines Besseren belehrt. Aber dazu nachher noch mehr. Ja, ihr Lieben, Gott ist derjenige, der reichlich führt, kein Weg dran vorbei. Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Johannes 1, Vers 16. Und so möchte ich heute Morgen über diese Gnade sprechen, über das Predigtthema heute Morgen, das lautet, für immer bewahrt, bewahrende Gnade. In Epheser 2, Vers 8 steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Siehst du? Da steht's. Denn Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also Gott hat uns erschaffen. Ich glaube, das ist jedem von uns soweit bewusst. Und zwar zu guten Werken in Jesus Christus. Hast du das gewusst? Und Gott hat auch gleich die Werke, die wir tun sollen, in denen wir wandeln sollen, für uns bereitet. Also ich finde das schon spektakulär. Und wieder ist es Gott, der handelt. Auf jeden Fall nicht du, denn auch nicht ich. Und so ist eine Erfahrung für uns Menschen oft hart. Das ist eine Herausforderung, denn eigentlich wollen wir doch immer handeln. Wir wollen alles unter Kontrolle haben. Aber so hart, wie es jetzt auch ist, du und ich, wir können nichts machen, denn Jesus hat mit seiner Gnadentat auf Golgatha, ihr Lieben, hat er alles getan. Alles. Es ist vollbracht, waren seine letzten Worte. Halleluja. Im christlichen Kontext ist Gnade ein zentraler Begriff, der die unverdiente Liebe und den Segen Gottes beschreibt. der durch Jesus Christus zu den Menschen gekommen ist. Und so wendet sich Paulus in 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 9, voller Dankbarkeit an die Gemeinde in Korinth. Und die Gemeinde in Korinth möchte ich euch heute Morgen mal ein bisschen vorstellen, weil Paulus schreibt hier ab Vers 4, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Man, soweit der Bibeltext. Man ist dir aufgefallen, wie Paulus die Korinther eigentlich lobt? In allen Stücken, in allem Wort und in aller Erkenntnis sind die Korinther reich. Die Gemeinde in Korinth hat keinen Mangel an irgendeiner Gabe des Geistes. Die Korinther sind berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Und die Korinther sind in freudiger Erwartung auf den Tag des Herrn. Obwohl jeder weiß, der vielleicht so ein bisschen Bibelkenntnis hat, dass die Gemeinde in Korinth mit allen Wassern gewaschen war. Ihr Lieben, die hatten es faustdick hinter den Ohren. Wir werden nachher nochmal darüber sprechen, dass Paulus genau zu dieser Gemeinde in seinem Brief von Gemeindezucht spricht. Und warum? Weil die Gemeindemitglieder in Sünde lebten. Auch haben die Mitglieder der Gemeinde dem Alkohol gerne zugesprochen. Und solche Dinge, kurz erklärt, das schwerwiegendste Problem der Gemeinde in Korinth war Weltlichkeit. Das heißt, die meisten Gläubigen konnten sich nicht von ihren alten, eigennützigen und unmoralischen und heidnischen Lebensweisen lossagen. Und doch sagt Paulus in Vers 6 voller Dankbarkeit, denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Und freudig auf die Wiederkunft Jesu Christi wartet. Und weiter spricht Paulus in Vers 8, er, also Jesus, wird euch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und so stellt sich so für mich die Frage, wie kann Paulus dieser durchgeknallten Gemeinde solche Zusagen machen? Untadelig am Tag des Herrn, Jesus Christus. Und so habe ich mal geprüft, was Paulus eigentlich unter untadelig versteht. Ich kann euch schon verraten, wir sind's nicht, die Korinther auch nicht. Untadelig heißt eigentlich fehlerlos oder mustergültig, finde ich ein schönes Wort. Makellos, vorbildlich, vortrefflich, ohne Fehl und Tadel. Vorbildlich, perfekt oder vollkommen und solche Bewertungen. Und so stellt sich die Frage, warum sagt denn Paulus jetzt sowas zu der Gemeinde in Korinth, die alles andere als makellos und untadelig und so weiter ist. Und doch setzt Paulus noch einen drauf und prophezeit den Korinthern, dass ihre Gemeinde am Tag des Herrn untadelig vor Jesus stehen wird. Warum macht Paulus das? Und dann war meine nächste Frage, was meint Paulus mit Tag des Herrn? Mal, das ist der Tag, ich glaube, das wissen die meisten von uns, alle. Das ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt, der Tag, an dem sich jedes Knie vor Jesus Christus beugen muss. Es ist sein Tag. Aha. Und wie kann es sein, dass diese überhaupt nicht makellose Gemeinde in Korinth regelrecht erwartet, dass Jesus endlich wiederkommt? Frage an euch, wer weiß es, wie kann es sein, dass die Gemeinde in Korinth Jesu Wiederkunft so erwartet? Weiß es einer von euch? Weil die Christen in Korinth wissen, und jetzt hört zu, dass sie am Tag des Herrn untadelig vor Jesus stehen werden. Das wissen sie. Weißt du das auch? Hast du die Gewissheit, dass am Tag des Herrn, dass du am Tag des Herrn makellos vor Jesus stehen wirst? Schau mal, Paulus erklärt das den Korinthern in Vers 8. Gott selbst wird euch festigen. Und zwar bis ans Ende, sodass sie untadelig am Tag des Herrn vor Gott stehen. Ich meine, das ist ein Zuspruch, oder? Gott selbst bewirkt diese Makellosigkeit, diese Untadeligkeit, dieses Perfekt, dieses sehr gut. Kannst du gerne nachlesen, 1. Mose Kapitel 1. Sehr gut. Weil Gott wird den Zustand, der vor dem Sündenfall geherrscht hat, wiederherstellen. Halleluja. Und sind wir mal ehrlich, wenn Gott das bei den Korinthern vollbringt, dann kann er das doch eigentlich bei der Gemeinde hier in Hirzenhain auch tun, oder? Bei dir und bei mir, stimmt's? Amen. Manchmal ist es ja auch interessant, was hier im Text nicht steht. Schau mal, hier steht zum Beispiel nicht, er könnte euch festigen. Steht hier nicht. Hier steht auch nicht, er ist fähig, euch zu festigen. Man, das ist zwar theologisch richtig, steht hier aber nicht. Gott ist fähig, uns zu festigen. Ja, Paulus sagt, er wird euch festigen. Er wird euch festigen. Man, das ist ein zukünftiges Geschehen, das sicher eintreffen wird. Und das Festigen ist jetzt aber nicht nur so ein statisches Festhalten. Das Festigen impliziert einen Veränderungsprozess. Und genau das erklärt Paulus nicht nur den Korinthern, sondern auch der Gemeinde in Philippi. Er schreibt hier, ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi, also bis Jesu Wiederkunft. Philipper 1, Vers 6. Ihr Lieben, das ist ein Veränderungsprozess, den Gott mit uns geht. Und somit kann Paulus den Korinthern, den Philippern und natürlich auch dir und auch mir zusagen, dass wir am Ende bei der Wiederkunft Jesu untadelig vor Jesus Christus stehen werden. Nochmal, Halleluja. Das ist eine Gewissheit. Wir wissen es. Also habe ich auf jeden Fall gestaunt, dass Paulus solch einen wunderbaren Zuspruch der Gemeinde in Korinth wiedergibt. Wir haben gehört, dass die Gemeinde in Korinth keine Vorzeigegemeinde war. Vom Prädikat untadelig konnte in Korinth keine Rede sein. Und weißt du was? Auch von der Gemeinde hier in Hirzenhain kann man das nicht sagen. Auch dein Leben und auch mein Leben ist nicht untadelig. Und ihr Lieben, wir sind alle Baustelle eigentlich. Ja, wir sind Baustelle, solange wir leben, sind wir eigentlich eine Dauerbaustelle. Aber eins habe ich gelernt, am Ende der Zeit, wenn Jesus seine Braut zu sich holt, hat sie keinen Makel mehr. Für die, die nicht so bibelfest sind, die Gemeinde wird in der Bibel als Braut Jesu beschrieben. Sie wird schön sein, die Gemeinde. Und ich finde es so spannend, denn Gott macht sich die Gemeinde selber schön. Ja, Gott macht, indem er sie durch die Erlösung und Einheit zu einem geistlichen Organismus formt, der seine Herrlichkeit widerspiegelt. Und es geschieht durch den Glauben an Jesus Christus, der die Gemeinde aus der Sünde errettet und sie mit sich selbst eins macht und ihr eine Ehre gibt, die sogar über die Engel hinausgeht. Gott nutzt dabei die schwachen Menschen als Werkzeuge, um sein Werk zu vollbringen und seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und am Ende wird die Gemeinde untadelig vor Jesus stehen. Aber es einzigst und allein nur sein Werk. Er hat sich dafür verbürgt. Glaubst du das? Und wisst ihr, wenn wir diese Zusage im Glauben annehmen, dann schenkt uns doch auch das irgendwo eine Freiheit zur Offenheit. Dass wir zugeben dürfen, ich bin eine Katastrophe. Also ich kann das schon von mir sagen. Ich bin auf jeden Fall eine Katastrophe, ich bin eigentlich eine Baustelle und doch weiß ich, dass Jesus mit mir fertig wird. In North Carolina befindet sich das Grab von Ruth Graham, die verstorbene Frau des bekannten Evangelisten. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, weiß vielleicht noch einer von euch, was auf diesem Grabstein draufsteht? Da steht so schön drauf, Baustelle beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, ihr Lieben, wir befinden uns als Christen in einer Zerrissenheit. Wir befinden uns eigentlich in einer Zwischenzeit. Die Bibel sagt zu diesem Zustand schon jetzt und noch nicht. Und als Kinder Gottes sind wir schon jetzt angenommen. Wir sind schon jetzt auch gerechtfertigt. Wir haben auch schon jetzt das ewige Leben. Das ist passiert, als du den Herrn Jesus in dein Herz eingeladen hast. Als du dem Heiligen Geist, der in dir lebt, freie Hand gegeben hast. Aber wir sind noch nicht vollkommen. Wir sind noch nicht Jesus ähnlich und wir sind noch nicht das, was wir gerne wären. Aber lasst mich euch sagen, am Ende der Zeit wirst du es sein. Sitzt du auch hier und bist verzweifelt über dein eigenes Christsein? Willkommen im Club. Verzweifelt, weil du all deine Unzulänglichkeiten siehst? Vielleicht auch verzweifelt, weil du immer wieder Jesus ganz bewusst untreu geworden bist? Verzweifelt, weil dein Egoismus und vielleicht auch dein Hochmut wieder ständig zum Vorschein kommt? Und immer wieder denkst du an dich selbst und du stellst dich über deine Geschwister? Oder du leidest auch darunter? Das ist übrigens ein gutes Leiden. Vielleicht fragst du dich jetzt, gutes Leiden? Weißt du, manchmal ist es wichtig, über Sünde auch verzweifelt zu sein. Luther hat es mal so schön gesagt, ganz gewiss muss der Mensch an sich selbst verzweifeln, um für den Empfang der Gnade Christi bereitet zu werden. Ich meine, du musst schon erkennen, dass du ein Sünder bist. Dass du ein Problem hast, dass du Schuld auf dich geladen hast und dass du Vergebung brauchst. Vielleicht bist du auch verzweifelt, weil die Menschenfurcht in deinem Leben immer noch so präsent ist. Immer wieder handelst du aus Furcht vor den Menschen. Weil du lieber Konfrontation vielleicht aus dem Weg gehst. Dan Ortlund, das war ein Pastor in den USA, der hat so schön geschrieben, es ist nichts Nobles dran, in der Grube der Verzweiflung sitzen zu bleiben. Wir müssen sie zwar erleben, diese Grube der Verzweiflung. Aber wir sind nicht dazu bestimmt, in ihr zu wohnen. Meine gesunde Verzweiflung ist eigentlich eine Kreuzung, nicht die Autobahn. Sie ist ein Tor, aber nicht der Weg. Wir müssen dorthin, aber wir dürfen dort nicht bleiben. Weißt du, ein gewisses Maß an Verzweiflung über deine Unzugänglichkeit ist gut. Und der Herr schenkt sie dir, aber nicht, indem du in dein tiefes Loch der Depression fällst oder sowas, sondern indem du dich dadurch immer wieder neu an das Evangelium schmeißt, immer wieder neu an Jesus schmeißt. Schau auf Jesus. Hat mir jemand gesagt, für jeden Blick, den du auf dich selbst richtest, für jeden Blick, richte bitte 10 auf Jesus. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum das? Wenn du nur auf dich schauen würdest, dann wirst du nur Berechtigung für Satans Anklage finden. Nur. Darum ist es so wichtig, auf Jesus zu schauen, der sein Werk für dich vollbracht hat. Und er wird dich festhalten bis ans Ende. In Vers 8 steht, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn. Und genau hier setzt Vers 9 an. Hier heißt es nämlich so schön, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und so können wir wissen, dass der Grund für die Sicherheit unseres Heils die Treue Gottes ist. Das haben wir vorhin so schön gelesen. Gott ist treu, nicht deine Treue. Jetzt habe ich auch zwei schöne Verse gefunden in Thessalonicher 5, Vers 23. Hier steht, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden. Bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, siehst du, hier haben wir es schon wieder, treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Mann, was für eine Zusage, ihr Lieben. Und weiter geht's in 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Treu ist der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Schau mal, in diesen beiden Versen ist die Bewahrung, die Sicherheit der Gläubigen von der Treue Gottes begründet. Und er steht zu seinem Wort. Ich glaube, das ist uns allen soweit bekannt. Er steht zu seinen Zusagen. Gott ist treu. Amen. Er ist ja schließlich auch der Handelnde in der Errettung. Ich habe mir einige Gespräche dazu geführt, du vielleicht auch. Da heißt es voller Überzeugung, ich habe mich entschieden, ich habe mich mit meinem freien Willen bekehrt. Oder manche haben sich auch aus Angst bekehrt. Wenn ich mich jetzt nicht bekehre, dann werde ich auf ewig verloren sein. Oder es wird gesagt, ich habe die Schrift verstanden und meine Erkenntnis war die Basis meiner Bekehrung und solche Dinge. Lass uns doch vielleicht nochmal kurz Vers 9 genau anschauen. Weil hier steht, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid. Das ist passiv. Worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Also Paulus sagt hier eigentlich etwas, da ist etwas an uns passiert. Das heißt, wir waren nicht die Aktiven bei unserer Bekehrung, sondern, ihr Lieben, es ist Gottes gnädiges Handeln. Statt berufen könnte man auch gerne gerufen sagen. Und das ist mir persönlich so bewusst geworden, hätte Gott mich nicht berufen, hätte ich mich nie bekehrt. Damals am 7.11.2014, hatte ich vorhin schon erwähnt kurz, hatte ich am Morgen beim Frühstück nie vorgehabt. Heute bekehre ich mich. Hatte ich nicht. Selbst mittags um 16 Uhr nicht. Und doch bin ich um 16.30 Uhr zusammengebrochen und habe den Herrn Jesus in mein Herz aufgenommen. Amen. Ja, im Nachhinein ist mir so bewusst geworden, nichts, aber auch gar nichts habe ich zu meiner Bekehrung beigetragen. Bei dir? Wie war es bei dir? Ihr Lieben, die Initiative in der Errettung hat immer der Geist Gottes. Oder Epheser 2, Vers 8, da steht so schön, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ja, ihr Lieben, Gottes Gabe ist es, die den Sündern, der geistlich tot ist, zum Leben erweckt und ruft. Und weil Gott das gute Werk beginnt, ist er auch ein Garant dafür, dass er das gute Werk in dir vollendet, weil er treu ist. Und so lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete, auferstanden ist und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Nochmal, Halleluja. Hebräer 12, Vers 2. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Römer 8, Vers 30. Ihr Lieben, es ist eine Kette. Diejenigen, die durch den Glauben gerechtfertigt sind, die werden auch verherrlicht. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Nicht für eine Zeit, so auf Bewährung oder sowas. Nein, für immer. Und schau mal, du und ich, wir werden nie, wenn wir mal vor unserem Herrn und Heiland stehen, uns auf die Schulter klopfen können und sagen, ich war treu. Deswegen bin ich hier. Ich glaube, wir werden alle nur unseren geistlichen Bankrott werden wir sehen, den wir bei unserer Bekehrung gesehen haben und feststellen, Jesus hat alles getan. Er hat das gute Werk in uns begonnen und er ist es, der es auch vollendet. Ja, ich möchte vielleicht hier mal so eine Geschichte von einem Menschen erzählen, der versucht hat, eine große Tat zu vollbringen, aber an seinen eigenen Grenzen scheiterte. Das ist immer so eine Erklärung, dieses Zusammenspiel, nenne ich es jetzt mal. Gott und du und du und du. Ja, im Morgengrauen stand der Handwerker vor seiner Werkstatt, die Hände kalt und unruhig. Er hatte sich ein Ziel gesetzt, das über seine Möglichkeiten hinauszugehen schien. Ein kompliziertes, wertvolles Werkstück musste entstehen und in seinem Kopf kämpften Ideen und Zweifel um die Oberhand. Jeder Versuch endete in Frustration und die schwindende Hoffnung nagte an ihm. Und als er schließlich entmutigt sich auf den Hocker setzte, fielen ihm die Worte eines alten Freundes ein. Denkt daran, Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Ja, und dieser Handwerker, der schloss die Augen, wiederholte diese Worte leise. Es war nicht die Anstrengung, die zählte, sondern die Hilfe, die von oben empfangen werden kann. Und mit neuer Kraft erhob er sich, er begann zu arbeiten, aber diesmal ohne Druck, alles alleine schaffen zu müssen. Er ließ seine Hände führen und vertraute darauf, dass Gott ihm die Kraft und das Geschick geben würde, die er brauchte. Als er am Ende des Tages das fertige Werkstück betrachtete, erkannte er, dass es mehr als nur seine Arbeit war. Es war ein Zeichen der Zusammenarbeit zwischen ihm und Gott. Die Werkstatt, die zuvor ein Ort des Zweifels gewesen war, wurde nun zum Symbol für die Kraft, die entsteht, wenn man Gott vertraut, dass er das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Ja, ihr Lieben, wenn wir von der Sicherheit unseres Heils sprechen, dann bedeutet das, dass Jesus in seiner eifernden Liebe, zu dir und zu mir, sich so sehr verpflichtet hat, dich zum Ende zu bringen, dass er sämtliche Dinge, die auch manchmal schmerzhaft sein können, verwendet, dass du am Ende auch wirklich bei ihm ankommst. Ihr Lieben, er gibt das Vollbringen. Halleluja. Ja, und zum Schluss der Predigt möchte ich euch noch einige tröstende und ermutigende Seite von Jesus zeigen, was er auch heute Morgen wieder zu jeder Stunde, zu jeder Minute für dich macht. Und so frage ich dich, was macht Jesus gerade für dich? Römer 8, Vers 34 steht es so schön. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist und der zu Rechten Gottes ist und der für uns eintritt. Jesus setzt sich in seiner eifernden Liebe beständig für dich ein. Egal wie krass deine Lebensumstände sind und du kannst getrost sein, Jesus tröstet dich, er trägt dich. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Johannes 14, Vers 16. Ja, ihr Lieben, wir haben einen Fürsprecher im Himmel. Was macht uns denn mehr Mut, in den Tag zu gehen, als die Wahrheit, die Gewissheit zu haben, Christus ist an unserer Seite. Und so können wir Gott Dank bringen, ihn loben und preisen und ihr Lieben, er bringt uns ans Ziel. Und ich möchte zum Schluss der Predigt nochmal den Seelsorger Paul David Tripp zitieren. Als wahrer Christ, sagt er, darfst du gewiss sein, dass Gott die Lasten deines Lebens auf seine Schultern gelegt hat. Das bedeutet nicht, dass du jetzt leben kannst, wie du willst, sondern dass deine Sicherheit nicht mehr von deiner Treue abhängt, sondern von seiner. Ihm kann man vertrauen, selbst wenn man dir nicht mehr vertrauen kann. Er wird treu bleiben und gut bleiben, selbst wenn du es nicht bist. Er wird das Richtige und Beste tun, selbst wenn du es nicht tust. Denn er ist treu, dir zu vergeben. Weißt du, dein Heil liegt in der Hand deines Erlösers. Er ist der gute Hirte. Und von ihm heißt es in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Hier steht sie, Lieben. Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Das sagt nicht ein Prediger, das sagt Jesus. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und ihr Lieben, das wünsche ich euch allen, uns allen, dass wir mit dieser Sicherheit, mit einer großen Dankbarkeit für Jesus nach Hause gehen. Er und nur er bringt dich und mich ans Ziel. Lebe jetzt für ihn. Diese Sicherheit lässt dich nicht träge werden. Und wir haben gelernt, wenn Satan Pfeile der Anklage auf dich schießt, schau nicht auf dich. Denn du wirst immer nur eine Berechtigung für seine Anklage finden. Schau auf deinen Herrn und Retter Jesus Christus, der alles, nochmal, der alles für dich getan hat. Und wenn du dein Leben noch nie dem Herrn Jesus anvertraut hast und du hoffst, dass du soweit okay bist, um am Ende vor Gott bestehen zu können, dann sagt Gott in seinem Wort ganz klar, nein, du wirst niemals okay sein, um Gottes Maßstab zu erreichen oder entsprechen. Es gibt einen, der dem Maßstab Gottes entsprochen hat, und das ist Jesus. Er und nur er hat das Gesetz erfüllt und er hat den ganzen Anspruch Gottes erfüllt. Er ist stellvertretend für dich, für mich am Kreuz von Golgatha gestorben. Er hat sein Leben aus Liebe für dich gegeben. Vielleicht sehnst du dich auch so sehr nach der Sicherheit, von der ich heute gesprochen habe. Weißt du was? Such nicht diese Sicherheit. Such Jesus, der nicht im Grab geblieben ist. Er ist auferstanden und er lebt. Such Jesus. Und nur bei ihm wirst du diese Sicherheit finden. Und so möchte ich dich einladen, dein ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen. Ja, Gottes bewahrende Gnade bietet allen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, ewige Erlösung. Nochmal zum Schluss, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Amen.